Ihr hört unterdessen das Magazin auf Radio Frei zu Gast. Heute im Studio Christian Horn. Er ist der neue Kulturdirektor der Stadt Erfurt. Guten Morgen, Herr Horn.
Ja, guten Morgen an euch und draußen. Hallo.
Herr Horn, es geht Ihnen um die freie Kulturszene unter anderem. Es geht Ihnen um Partizipation. Es geht Ihnen um Spielräume. Was in aller Welt tun Sie in der Stadtverwaltung Erfurt?
Naja, nach einem Intro würde ich am liebsten sagen, zu viel Prada ist auch nicht gut. Was tue ich hier? Im Grunde befördern. Ich versuche, Energien freizusetzen, damit in Kunst und Kultur möglichst große Vielfalt dessen, was uns künstlerisch und kulturell beschäftigt, ermöglicht wird.
Eine kurze, knackige Antwort, das ist sehr enorm. Aber das befriedigt mich noch lange nicht. Also deswegen werden wir noch eine Stunde mit Ihnen plaudern und Sie ausquetschen. Dennoch mal darf ich eine Frage nach dem Ort stellen. Also Sie waren mal in Kanada und an den tollsten Orten dieser Welt. Jetzt sind Sie in Erfurt in der Puffbohnenmetropole gelandet, in diesem kleinen Moloch, in dieser Provinz. Was hat Sie hierher getrieben?
Richtig. Also ich sage mal ein wenig sprichwörtlich, ich war in sogenannten Kulturtankern unterwegs. Das heißt, als es ihn noch gab im Brockhaus und Duden Verlag, später dann am Goethe-Institut in Kanada, richtig in Toronto und dann in der Deutschen Nationalbibliothek. Und ich habe sehr viele Projekte betrieben, wo ich so ein wenig als Feuerwehrmann gewirkt habe, wo es darum ging, neue Formate, Organisationsstrukturen aufzusetzen, auch Karren wieder flott zu kriegen. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das ist alles schön und gut, aber jetzt möchte ich doch wieder so mehr Grip auf der Straße haben, wenig aus den großen Strukturen raus, in beherrschbarere, kleinere Umgebungen. Dann bin ich im kommunalen Bereich nach Altenburg gegangen, habe dort den Schloss- und Kulturbetrieb geleitet, einen Kulturbetrieb als Eigenbetrieb der Stadt organisiert. Ja, und jetzt bin ich in Erfurt und das war also natürlich so ein bisschen Fishing for Compliments. Natürlich sind wir hier nicht in der Provinz in Erfurt. Hier ist verdammt viel möglich.
Ach nee?
Hier passiert verdammt viel. Und darüber reden wir ja jetzt. Das erklären wir uns gegenseitig ein bisschen besser.
Ja, da bin ich ein bisschen gespannt, weil Sie haben gesagt, Kulturtanker, Karren, die vielleicht irgendwie so ein bisschen in den Dreck gefahren sind. Das kann ich jetzt über Erfurt vielleicht so nicht sagen, aber Tanker würde ich schon in gewisser Weise sagen, was die Abschottung nach außen angeht.
Richtig, ich bin ja immer noch relativ jung hier, also 2,5 Monate jetzt und es gibt ja Gründe, sich irgendwo zu bewerben und genauso auch Gründe, sich irgendwo nicht zu bewerben. Und der Grund, dass ich mich hier beworben habe, war, dass ich durch meine vorherige Tätigkeit in Altenburg sah, wie viel in der freien Szene hier passiert, wie vielfältig, wie professionell sie auch agiert. Und das ist der zweite Punkt, dass ich sah, dass in der Kulturdirektion, also dem sogenannten Amt 41, dem ich nun vorstehe, dass dort Akteure aus der freien Szene inzwischen auch beruflich tätig sind. Das heißt, wenn wir denn so unterscheiden wollen nach institutioneller Kultur und nach freier Kultur, ihr habt jetzt noch ein bisschen stärker unterschieden, polarisiert, ist klar, rhetorischerweise, aber ich versuche es immer dahingehend zusammenzufassen, wir haben einen institutionalisierten Bereich, der kommunal gefördert ist, und dann die freie Szene. Und zwischen diesen beiden Bereichen verlaufen häufig Burggräben und die sind hier in Erfurt schon ganz glücklich an vielen Punkten überbrückt. Im Vergleich zu anderen Kommunen lässt sich das tatsächlich so feststellen und das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen und das ist wie so ein Treibhaus und das war tatsächlich ein starker Grund, dass ich mich hier beworben habe und dass ich es grundsätzlich sehr, sehr positiv sehe, die Ausgangssituation hier in Erfurt. Es muss sicherlich vieles weiter getan werden, aber von der Infrastruktur, von den Locations, von den künstlerischen Kompetenzen und der Vielfalt ist enorm viel vorhanden. Und die Frage ist eher, wie machen wir das Ganze jetzt stärker sichtbar? Und deshalb sitze ich ja zum Beispiel hier.
Bleiben vielleicht ganz kurz auf der institutionellen Ebene, weil mir ist zum Beispiel immer wieder gar nicht klar, ne, als wählender Souverän in der Stadt Kulturdirektor. Was macht eigentlich ein Kulturdirektor? Wem ist der weisungsbefugt? Wer ist ihm weisungsbefugt? Was ist ein Kulturdezernent? Was haben die beide miteinander zu tun?
Also ich will da mal in zwei Schritten drauf antworten. Erstmal sage ich, was alles in der Kulturdirektion in dem Amt 41 überhaupt geschieht. Also zum einen haben wir die Fördergelder tatsächlich für die freie Szene, in diesem Jahr 700.000 Euro. Dann haben wir die institutionelle Förderung, zum Beispiel für das Theater Schotte oder das Theater Weitspeicher. Das sind auch einige 100.000 Euro, das ist also durchaus schon einiges an Volumen. Dann haben wir zweitens die Märkte und Feste. Jetzt haben wir gerade den Weihnachtsmarkt, gestern der Stollenanschnitt, wir haben das Krämerbrückenfest, also viele Feste, die ganz, ganz wichtig sind für Erfurt und das Lebensgefühl. Da ist die Zuständigkeit der Kulturdirektion. Dann haben wir die Künstlerwerkstätten, wir haben auch Ausschreibungen wie den Stadtschreiber. Heute Mittag geben wir den oder diejenige bekannt, der oder die neue Stadtschreiberin oder der neue Stadtschreiber wird.
Hui, wer das ist kompliziert. Wer ist denn?
Das ist mir entfallen, muss ich nachher wieder nachlesen. Steht alles im Outlook drin. Das ist bei mir ganz schlimm. Gedächtnis ausgelagert. Dann haben wir, hier Stichwort, besser geht's nicht, das Stadtarchiv haben wir natürlich. Also natürlich das Stadtgedächtnis, eines der ältesten Kommunalarchive hier in Thüringen, auch mit wunderbaren, auch sehr, sehr frühen Urkunden. Und last but not least, ich sortiere es jetzt extra mal ans Ende der ganzen Fahnenstange, haben wir die Museen. Und das auch noch in allen drei Bereichen, also Naturkunde, Kunst und Geschichte mit den Depotflächen, mit den Magazinen. Und an denen wird ja auch noch geforscht und gesammelt. Also da geht es ja nicht nur darum, dass wir Ausstellungen machen. Genauso wird publiziert, natürlich auch durch das Stadtarchiv und weitere Historiker. Also das ist all das, was in dieser Kulturdirektion drin liegt, mit gut 100 Leuten, die dort beschäftigt sind. Und darum kümmern wir uns. Und jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie es eigentlich einzusortieren ist, also rein hierarchisch vom Organigramm, gibt es den Oberbürgermeister als obersten Heeresführer, dann gibt es die Dezernenten in der Stadt Erfurt und dann gibt es die Amtsleiter. Und in dieser Kette stehen dann auch wir mit der Kulturdirektion, also mein Vorgesetzter ist der Dezernent für Stadtentwicklung und Kultur, andersrum Kultur und Stadtentwicklung, der Herr Knoblich und ja.
Also haben Sie den Rang eines Amtsleiters im Grunde? Also das ist ein anderer Begriff.
Ich bin Begriff Amtsleiter. Nicht so genannt, ich bin Amtsleiter.
Ja,
so. Und wir sind das Amt 41, wir heißen Kulturdirektion, aber ich würde uns ja am liebsten irgendwie Agentur 41 oder so nennen.
Der 41 ist ja ganz knapp an der Beantwortung aller Fragen vorbei, ne? Das ist ja die 42. Ich muss nochmal zurückgehen, Sie haben einige Sachen aufgezählt, die Museen, die Theater, die Märkte, das sind ja alles Sachen, die relativ fest strukturiert sind. Ich habe jetzt noch nicht so viel raushören können, wo dann die Freiräume sind.
Ja, genau, das ist die Challenge. Also zum einen in der freien Szene sind sie ja da. Also wir haben die Kulturlotsin, wir haben die Förderprogramme, wir haben die Anträge. Aber das ist ja genau das, was mich umtreibt. Ich sage immer, wir müssen weniger im Beton machen und mehr in Story. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Museen und die bespielen ihre Häuser natürlich auch innerhalb der Museen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Öffentlichkeiten viel diverser geworden sind, dass Menschen sich auch nicht mehr in Vereinen oder so, im Corporate Thinking an einzelne Häuser binden und dass wir auch mit Kunst und Kultur viel beweglicher werden müssen und rausgehen müssen. Und also das zum Thema Flexibilität. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir mit den Angeboten der Museen auch außerhalb der Häuser stärker präsent werden.
Ach, wieso denn das? Also ein Museum ist da ganz einfach. Ich gehe rein, kaufe mir eine Karte und dann habe ich so Exponate hinter Glas. Die gucke ich mir schön an, lese mir die Tafeln durch und fertig. Das ist ein Museum. Was soll man da drin ändern? Ist doch altbewährt und schön.
Genau.
Und das unter sich, also man ist steht da allein rum und so, das ist doch herrlich.
Genau, ich denke, an einzelnen Punkten ist das auch gar nicht falsch. Also wenn wir zum Beispiel einen sehr ästhetisch geschulten Besucher haben, der enorm auf die richtige Ausleuchtung eines Bildes und auf eine kontemplative Atmosphäre Wert legt, dann ist der natürlich erstmal auch richtig aufgehoben. Gleichzeitig geht es mir darum, ich nenne das immer soziale Energien, dass wir bei den Themen uns nochmal stärker deutlich machen oder auch selber fragen, was treibt die Menschen eigentlich um? Und mit diesen Themen auch kuratieren. Da komme ich jetzt hier in der Radiosendung auch so ein bisschen an meine Grenzen, weil das, was ich jetzt versuche für Kunst und Kultur an Autonomie, an Vielfalt auch extern zu formulieren, das gilt ja auch bei uns intern. Also diese Museen haben hier Direktoren, diese Museen haben Kuratoren, diese Museen haben Volontäre und ich setze mich jetzt hier nicht hin und sage, wir finden das Rad neu und wir setzen mal das und das Thema, weil es gerade der letzte heiße Scheiß ist und dann kommen schon die Besucher.
Aber Sie haben das so gesagt.
So funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen intern, gehen wir jetzt auch in intensive Workshop-Phasen, die übrigens außerhalb auch der Büroumgebung sind und letztens standen wir auf einem kleinen Ponton in der Gera, demnächst gehen wir in eine Werkstatt bei Theater Erfurt, um allein schon räumlich uns aus diesen Mindsets hinaus zu bewegen, mit denen wir teilweise ja auch limitiert sind. Aber um nochmal auf den Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen, es ist nicht falsch, dass wir eine sorgfältig kuratierte Ausstellung in einem sehr, ich sag mal, abgeschlossenen, geschützten Setting im Angermuseum haben, aber ich möchte mehr über soziale Energien reden und das auch in unsere kuratorischen Prozesse reinnehmen. Da kann ich auch noch mehr zu sagen.
Ja, erstmal Sie haben ja gesagt, Sie wollen den Direktoren, den Kuratoren nicht reinreden. Dennoch haben Sie ja persönliche Wünsche, Vorlieben und auch Ziele. Und Sie sagen, die Museen müssen multidimensionaler werden. Mhm. Multidimensional heißt auch weg vom Ort und also multimedialer. Auch was meint multidimensionaler in der Museumslandschaft?
Also erst meint zwei Dinge. Erstmal ganz sprichwörtlich, dass wir über Podcasts, über Animation, VR, AR, also Virtual Reality, Augmented Reality, natürlich längst auch in Erfurt, wir haben die Angebote, also die große Synagoge ist ja längst virtuell erfahrbar. Wir können das noch nicht hinreichend ausspielen, weil wir nicht die Webpage dafür haben, nicht eine geeignete App. Man muss es sich zusammensuchen, man findet es, aber es wird nicht offensiv ausgespielt ins Netz.
Also die Internetpräsenz der Stadt Erfurt, die läuft auch wunderbar seit 1999, irgendwie auch im Design.
Ja, übersichtlich und klar. Finde ich schön.
Richtig. Ja. Ich bleibe jetzt trotzdem noch mal bei multidimensional, weil es ganz spannend ist und echt ein Schlüsselbegriff für das, wo ich jetzt ran möchte. Also erstmal, dass wir die physische und die digitale Vermittlung parallel führen. Und das Zweite, was ich meine mit multidimensional, da wird es ein wenig abstrakt und philosophisch, aber multidimensional heißt ja, dass wir nicht nur nach Länge und Höhe und Breite denken, sondern auch als vierte Dimension den Faktor Zeit mit reinnehmen. Und sehr häufig, wenn es um Ausstellungen geht oder Museen der Idee nach, funktionieren ja dahingehend, dass sie Dinge stillstellen. Also wir gehen ins Zoo oder ins Theater, da bewegen sich die Tiere oder die Menschen und wir gehen ins Museum, weil da ist es still. Und es färbt ja auch ein wenig auf unseren Begriff von Geschichte und Kultur ab, dass wir denken, ja, das war vor 10 Jahren so, das war vor 20 Jahren so und so wie es im Museum jetzt beschrieben ist, so muss es sein. Nein, so ist es ja nicht. Also wir können uns jetzt über diverse Ereignisse, nehmen wir mal nur den Mauerfall 89, Marsch um Ring in Leipzig, man weiß bis heute nicht, warum die Polizei nicht aufmarschiert ist, weil der eine Anruf eben nicht durchgestellt wurde in Berlin, beziehungsweise er wurde vielleicht durchgestellt, aber nicht beantwortet. Also das sind ja Dinge in unserer Geschichte, die ganz viel von Zufällen abhängen und wo immer wieder die Zeitlichkeit ins Spiel kommt und Kontingenz, wie es so schön heißt, Unübersichtlichkeit. Und deshalb ist mir dieser Begriff der Multidimensionalität auch in dieser zweiten Hinsicht sehr, sehr wichtig. Und da machen wir uns im Geschichtsdenken manchmal etwas vor oder in unserer Kultur, dass wir denken, alles ist vielfältig. Nee, ist es nicht. Alles ist zwangsläufig, zielorientiert. Das ist es nicht. Es ist vielfältig, es ist unübersichtlich. Und das macht ja auch den Charme aus.
Haben Sie denn auch schon Angstschweißperlen auf den Stirnen Ihrer Gegenüber gesehen, wenn Sie so viel Bewegung hineinbringen wollen?
Also es ist, also ich wissentlich noch nicht. Ich hoffe, ich würde es merken, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns überfordern. Aber ich denke tatsächlich, dass es nicht zu unterschätzen ist, auch für Profis, wenn wir in Situationen kommen, wo wir aus geübten Situationen herausgeworfen werden, aus geübten Umgebungen, Routinen, Arbeitsprozessen und ganz neue Fragen gestellt werden. Ich vergleiche das immer ein wenig mit dem Moment. Es gibt Menschen, die können zum Beispiel völlig allein abends in irgendeine Location gehen, die gehen in irgendeinen Club, die gehen in den Raum, die kennen da niemanden, die gucken, was passiert da, welche Musik spielt, die nehmen sich ihr Bier oder auch, keine Ahnung, nur eine Selta. Und dann passiert da für die irgendwas. Und die werden dann einen geilen Abend haben. Und es gibt Menschen, die kommen in so eine Umgebung und für die ist das völlig falsch. Die sagen, ich kenne hier niemanden, ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Und die machen dazu. Und diese Überforderung, die kann natürlich passieren, wenn man sehr grundsätzlich Dinge in Fragen stellt. Deshalb müssen wir da auch Schritt für Schritt rangehen.
Ja. Das ist wahrscheinlich die Angst auch so groß für Veränderungen im öffentlichen Raum. Sie sagen, Kunst muss auch im öffentlichen Raum stattfinden. Kultur muss rausgehen, muss aufsuchend sein und muss auch das Stadtbild, unser schönes historisches Stadtbild auch verändern. Und Sie sprechen von Interventionen, von Störungen. Das wollen wir eigentlich nicht, oder? Wir wollen unsere schöne, huschelige Umgebung und das wird dann möglicherweise als Störung empfunden, aber Störung hat ja nun mal Vorrang und bringt uns weiter? Oder,
Ich denke, es muss ein guter Mix sein. Natürlich brauche ich meinen Ort, meinen Wohnzimmersessel, wo ich gerne sitze und gleichzeitig will ich raus und was erleben. Und man muss es ja auch alles gar nicht so hochhängen. Also wenn ich mal den gestrigen Tag nehme bei dem Weihnachtsmarkt, da war dann zum Beispiel der Stollenanschnitt.
Stopp. Wie heißt der Stollen in Erfurt?
Die Schnittsche.
Na, Schittchen.
Schittchen.
Das kommt von Scheide, von Schnitt, weil der in der Mitte geschnitten wird, heißt der Schittchen.
Genau.
Also ich sage es jetzt so großkotzig, als ob ich es schon immer wusste. Also ich komme ja auch nicht von hier. Ich musste mir das auch mehrfach genau in diesem Ton sagen lassen. Ja. Ja, deswegen gebe ich das mal weiter.
Das ist ja gut. Ich habe es mir gestern auch so sagen lassen. Ja. Und ich finde das auch immer gut, wenn man mir Dinge klar sagt. Aber ich frage mal gegen, wo schneidet man den Stollen denn an? Das habe ich gestern auch gelernt.
Ich esse keine Rosinen, keine Ahnung.
Das weiß ich nicht. Vorne am Ränftel. Nee,
eben nicht. Immer in der Mitte, weil da ist er saftig und an den Seiten wird er ohnehin durch die Kruste, also wird die Feuchtigkeit drin gehalten.
Das macht Sinn. Aber gibt es denn, ähnlich wie das Ohrzapft ist in München beim Oktoberfest, dann auch so einen Spruch, wenn der Schittchen angeschnitten ist?
Das weiß
irgendwas,
ich nicht.
Was dann laut gerufen wird?
Weiß nicht. Ich habe gestern nur irrtümlich vom Stollenanstich gegenüber der Bäckerinnung gesprochen. Und das war natürlich ein Fauxpas. Da habe ich Oktoberfest und Weihnachtsmarkt durcheinander gebracht.
Ja, das ist mir nie wieder. Die heimliche Sehnsucht nach dem Glühwein. Also, oder nach dem.
Genau. Was aber auch gestern interessant war, also ich weiche jetzt mal extra vom Wege ab oder sehr gerne. Die Bäckerinnung ist ja mit der Kutsche durch die Stadt gezogen und hat wie immer ihren Stollen ausgereicht. Und die haben es das erste Mal seit 3 Jahren wieder gemacht. Mhm. Und die meinten, hör zu, es war diesmal völlig anders. Die letzten 3 Jahre hatten wir hier die Hände oben auf dem Wagen, die rissen uns den Stollen aus den Händen. Und diesmal, die haben gar nicht den Stollen genommen, die standen da alle mit ihren Handys und haben uns erstmal gefilmt.
Ah. Ja. Zurück zur Intervention. Also was bedeutet Intervention? Mhm. Intervention klingt irgendwie nochmal eleganter als Störung oder Veränderung, vor der ja viele Menschen Angst haben möglicherweise.
Ja, ist ja mitunter auch berechtigt. Ich möchte nur dafür werben, wie schön es sein kann. Also deshalb kam ich gestern auf den Weihnachtsmarkt zu sprechen. Also, das ist ja schon eine kleine Intervention, wenn die Kutsche durch die Stadt fährt und ja, offenbar wird der Kuchen ausgereicht. Das ist natürlich sehr angenehm, das nimmt jeder mit. Aber es ist ja auch schon ein kleiner Bruch dessen, was üblicherweise auf dem Anger stattfindet. Ich war dann am Abend noch bei der jetzigen Ausgabe des Tapetenwechsels. Und es war eine geniale Intervention und da ist man wirklich durch ein Privathaus, eine Art Wohnzimmeratmosphäre, wie bei Alice im Wunderland, hinten durch eine Tür gekrochen, auf einmal standst du in einem Bunkersystem. Und das finde ich ja schon psychoanalytisch irgendwie sehr seltsam. Ich wohne in einem Haus und ich weiß, ich habe da hinten eine Tür und da tun sich Bunkeranlagen auf, in Länge, in Höhe. Und da drin waren verschiedene Kunstwerke, ein krasses Ding, unter anderem von Dirk Rauscher und noch anderen Leuten. Und das sind natürlich Interventionen. Wir standen da drin, wir haben über die Bunkeranlagen, über den Zweiten Weltkrieg, über die Kunstszene geredet. Davor wurden Waffen gebacken vorm Haus und man konnte sein
Punsch trinken. Wo denn genau?
In der Clara Zetkin. 27 war das. Also wirklich, du gehst da jeden Tag vorbei und du ganz normal, ne? Und dann gehst du da durch dieses Haus durch. So, und
klar, also eine Kunstausstellung im Unterbewusstsein.
Ja, so ein bisschen, genau.
Und ist das was weiterhin offen ist, oder war das gestern ein einmaliger
Event? Deshalb erzähle ich ja jetzt darüber, weil das ist ja auch, ich sag mal, Segen und Fluch dieser Intervention. Sie können einfach richtig, richtig gut sein. Man möchte jedem davon erzählen und ein Foto machen, oder sie können auch richtig schlecht sein. Ja. Und das ist es eben mit Interventionen, aber ja, in unserer ganzen Geschichte, wir wissen nie, wie es ausgeht. Siehe 89, der Marsch um den Ring in Leipzig.
Tag des offenen Denkmals ist sehr ähnlich, da kommt man an Orte, die man sonst nicht sehen kann. Ich würde sie gern zitieren, sie sagen, offen, spinnend, visionär, miteinander reden, dann daraus Kulturformate entwickeln. Das klingt, finde ich, sehr schön, offen, spinnend, visionär, miteinander reden, dann daraus Kulturformate entwickeln. Das ist natürlich ein langer Prozess, der nie zum Abschluss gekommen ist, also soziale Skulptur, es ist also immer im Fluss. Was machen wir jetzt mit der Sehnsucht danach, dass irgendwann alles fertig und gut sein soll? Wird's nie, oder?
Ja, es ist ja nicht entweder oder. Ich würde ein bisschen weniger in Beton machen in Zukunft und mehr in Geschichte und Event und Digitalen. Was mir auch noch sehr wichtig ist, dieser Begriff Kulturformate entwickeln, der hat dann auch etwas mit Entscheiden zu tun. Also ich kann nicht, man spricht doch manchmal bei der Personalsuche nach dieser Wollmilch-eierlegenden Sau. Also ein Bewerber, eine Bewerberin, die es allen recht macht. Und genauso ist es mit Kunst und Kultur. Wir können es nicht allen und jedem recht machen. Und in den Formaten liegt immer eine Entscheidung. Und ich kann sehr zielgruppenspezifisch arbeiten und ich kann auf der anderen Seite sehr populär arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel populär arbeite, dann suche ich mir jemanden, der mit Lego oder Playmobil die Stadt Erfurt nachbaut. Kann ich jetzt schon aus der Kalten sagen, kämen Zehntausende von Besuchern, wenn wir lang genug spielen, vielleicht ja auch über 100.000 in so einer Ausstellung. Ist sicherlich künstlerisch und ästhetisch jetzt nicht hoch elaboriert. Wenn wir so etwas machen wollen, dann müssen wir ja in ganz andere Formate gehen, mit unseren Kuratoren sehr gezielt arbeiten. Da werden wir dann aber auch bei der Eröffnung des Events oder der Ausstellung vielleicht nur wenige Dutzende Besucher haben. Und das beides möchte ich eben dann auch gerne auseinanderhalten. Also das muss bei Vielfalt dazu gesagt sein. Vielfalt ist das eine, aber dann wirklich auch Entschiedenheit in der Zielgruppenansprache, Entschiedenheit in der Ästhetik und Entschiedenheit in der Erwartungshaltung.
Aber das ist ja dann wirklich schon die konkrete gestalterische Kulturarbeit selbst. Aber ich möchte nochmal zurück zur Störung die Schleife ziehen. Häufig hat ja gerade die freie Szene in Erfurt auch die Erfahrung gemacht, dass auch mit anderen Ämtern jetzt manchmal nicht so einfach ist, halt Störung auszuhalten, Störung herzustellen oder halt das Gefühl zu überwinden, dass Störung entstehen könnte durch Kultur. Das heißt ja auch für Ihre Aufgabe, ja auch mit anderen Amtsleitern zusammenzuarbeiten und Räume zu öffnen. Wie wollen Sie das machen?
Richtig. Also tatsächlich ist es so, dass in Verwaltung häufig das Angstszenario, dass etwas schiefgehen könnte, im Vordergrund steht und nicht die Möglichkeiten. Und wie immer, im Mittelpunkt aller Dinge stehen die Menschen. Wir müssen miteinander reden. Wir haben zum einen, ich habe vorhin erwähnt, die Kulturlotsin, die da mit einer ungeheuren Umtriebigkeit einiges abfängt, nicht alles abfangen kann. Wir haben, wenn man es jetzt globaler betrachtet, ja im Dezernatszuschnitt die wirklich wunderbare Situation, dass Stadtentwicklung und Kultur in dem Dezernat vereint sind. Das heißt, wenn wir großräumiger in die Stadt hinein wollen, auch in Flächen, dann sitzen wir immer mit demselben Dezernenten am Tisch. Siehe zum Beispiel auch die Diskussion über den Petersberg. Und ich denke, aus diesen Gesprächen lässt sich einiges abfangen. Aber klar, es wird immer wieder, wie bei jeder Party, auch wie bei jeder Privatparty, den Moment geben, wo vielleicht der Lautsprecher zu laut ist und der Nachbar klopft und sagt, mach ihn mal leiser. Und wenn wir gut hinhören, wissen wir, wir sollten ihn dann leiser machen. Und wenn wir zu viel getrunken haben und die Dynamik so ist, dass man nicht gut hinhört, ja, dann ruft er vielleicht dann doch die Polizei und die steht irgendwo vor der Tür.
Oder diese Szenarien lassen sich nie ausschließen. Oder vorauseilend, das Garten- und Grünflächenamt schon mal sagt, nee, diese Musik soll auf diesem Platz, selbst bei einem großen Erfurter Volksfest, nicht laufen, weil da werden Tiere, Menschen, Bäume gestört.
Ja, muss man jetzt auf den Einzelfall gucken. Also kann ich so, ist ja auch immer so eins meiner Mantras, konkret hinschauen und die Lösung schaffen. Ja, also es gibt im Bereich Garten und Grün gibt es zum Beispiel eine Linie, das verstehe ich. Also wenn wir Grünflächen haben, ne, zum Beispiel um die Mikwe. Um die Mikwe, um es auch wieder konkret zu machen. Ist eine wunderbare Platzfläche, aber es ist eine Grünfläche. Wenn wir die jetzt privaten Marktbetreiber übereignen würden für eine bestimmte Zeit zur Bewirtschaftung, wir sind ja im öffentlichen Bereich, müssten das beim nächsten auch. Und da hätten wir schon im nächsten Sommer dort keinen Rasen mehr. Ne? Also das ist ein Beispiel, da verstehe ich das Grünflächenamt. Und bei anderen Punkten, ja, Emissionen müssen wir drüber reden. Und sicherlich geht auch viel über Informationen an Anwohnerinnen und Anwohner, ne, proaktiv im Vorfeld.
Worauf ich ja so ein bisschen hinaus wollte, ist ja, dass wir vielleicht als etwas älter eingesessene Erfurter häufig das Gefühl hatten, dass es manchmal irgendwie so eine gewisse Vertauschung gibt, was politische Gestaltungsspielräume und Verwaltungstätigkeit angeht, sodass häufig der Eindruck entstanden ist, ist es eigentlich die Verwaltung, die hier ein Stück weit mehr Politik macht, als es die Politik tut.
Also will ich mich gar nicht entziehen der Frage, dass viele Interessen da sind. Ich kann jetzt nur in meiner Zuständigkeit sagen, wir gucken die Dinge so an, dass sie transparent und wirklich mit derselben Ausgangssituation für alle Anfragenden beantwortet werden. Ich muss dann tatsächlich auf den konkreten Fall gucken.
Aber Sie haben ja da dabei auch vor, oder habe es zumindest irgendwie auch auf Ihrer Seite gelesen, dass es da ja auch um ganz neue Konzepte des Miteinanders geht. Ne? Sie beschäftigen sich da durchaus ja auch, Sie haben ja auch einen akademischen Hintergrund, damit solchen Fragen irgendwie Verhältnis Government und Governance klingt jetzt natürlich erstmal wow.
Übersetze mal bitte.
Eben, genau.
Also Government ist immer erstmal Politik und Verwaltung, also das traditionelle Entscheiden, der traditionelle Weg der Entscheidungsfindung für das Gemeinwesen. Und Governance, um es nur zu definieren, ist dann ein erweiterter Begriff. Das heißt, da sind Ehrenamtler, da sind Vereine, da sind Interessensvertretungen dabei. Der Begriff ist also weiter und hebt darauf ab, auch durch die Social Media, dass wir inzwischen eine viel komplexere Meinungsfindung haben. Und wie passiert das Ganze? Also alleine, wenn man zum Beispiel sieht, wie wir über unsere Veranstaltung berichten auf dem Instagram-Kanal, dann oder auf unserer unserer Facebook-Seite haben wir da schon Interaktionsflächen. Also da wird ja auch reagiert auf das, was wir machen und werden uns ja auch Fragen gestellt, wo wir reagieren müssen. Oder wir werden kritisiert zum Beispiel, wenn mal beim Einlass in einem Museum etwas nicht so läuft, wie ein Besucher, eine Besucherin sich das gewünscht hätte. Da müssen wir reagieren. Also da hat man schon so eine nächste Dialogstrecke. Das wäre früher nicht so gewesen. Wir müssen dann aber, wenn man es auch nochmal ein größeres Rad sich anguckt, wenn wir die Kulturkonzeption Erfurt ab dem zweiten Halbjahr 2023 angehen, müssen wir natürlich auch dort Dialogformate herstellen. Und da wird es sicherlich Workshops geben. Da werden wir auch mit Umfragen arbeiten müssen. Und das fällt dann eben alles schon in diesen Bereich, wo ich meine, Governance ist ein erweiterter Öffentlichkeitsbegriff. Das heißt, es wird nicht ausschließlich mit dem Ausschuss für Bildung und Kultur und dem Stadtrat verhandelt. Es wird dort sicherlich verabschiedet, aber es wird vorher in einem viel weiteren Dialogkreis verhandelt.
Sie haben damit ja Erfahrung gemacht in Altenburg, ne, sicherlich ein etwas übersichtlicherer Rahmen, aber vielleicht können Sie da ein paar Erfahrungen über Storytelling als Governance, habe ich als Motto gelesen, auf Ihrer Seite. Was für Erfahrungen haben Sie denn da in Altenburg gemacht, also wieder älterer Strukturen?
Ja, in Altenburg sind wir tatsächlich den Weg gegangen, dass wir mit einem Festival, das sich Stadtmensch-Festival nannte, öffentlichen Raum bespielt haben und Bürgerinnen und Bürger aufgerufen haben, nach ihrem Gusto öffentlichen Raum zu gestalten. Das war Tanz, das war Graffiti, das war ein Walk mit einem mobilen mobilen Kino. Und aus diesem Festival ist dann eine Förderung durch den Bund erwachsen, über 3 Jahre, über 700.000 Euro, womit wir dann ein Lab gründen konnten und womit wir Fördergelder auch ausreichen konnten. Und zwei Dinge waren dort ganz wesentlich. Also dieses Festival habe ich schon wesentlich initiiert, aber in der Arbeitsgruppe, und ich war ja Werkleiter, wir gehörten oder sind Teil der Stadt Altenburg dort gewesen organisatorisch. Wir sind dann aber in dem Moment, wo wir die Förderung erhalten haben, in eine private Trägerschaft übergegangen. Das heißt, wir haben die ganze Steuerung des Projektes von der kommunalen auf eine private Ebene gegeben. Das hat ganz handfeste Gründe. Ich habe im kommunalen Betrieb habe ich eine Schlüsselordnung. Ich darf nicht eben einen Schlüssel zu einem Gebäude der Stadt herausgeben, weder in Altenburg noch in Erfurt. Aber wenn ich Bürgerinnen und Bürger, Stadtgesellschaft aktivieren möchte, Möglichkeitsräume schaffen möchte, muss ich als erstes einen Schlüssel rausgeben können, möglichst schwellenarm. Es gibt auch andere Gründe, externe Vertretung, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist in der Stadt alles geregelt. Das darf nicht jeder. Deshalb haben wir es auch eine private Trägerschaft gegeben, damit auch jeder aus diesem Netzwerk öffentlich reden kann. Und dann haben wir Gelder wirklich in Votings vergeben. Wir haben Fördergelder in Votings vergeben und dann auch in Battles darüber abstimmen lassen. Wir hatten in diesem Lab locker 200 Leute an dem Abend, die da bei dieser Battle über die Verwendung von Fördergeldern abgestimmt haben. Das heißt, wir haben, das ist mir ganz wichtig, wir haben Macht komplett abgegeben. Wir haben das Geld beantragt und haben dann die Stadtgesellschaft entscheiden lassen.
Also wenn Ihnen jetzt manche Stadtverwaltungsmitglieder dieser Stadt Erfurt zuhören, jetzt kriegen sie aber wahrscheinlich wirklich Angst. Jetzt will er die Schlüssel rausgeben.
Schlüssel rausgeben. Er verkauft uns
Geld weggeben. Die sind doch schon alles. Meine Dienstschlüssel, also, die rotieren hier schon in der Stadt.
Dennoch ist eine Grundsatzfrage, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Sind Sie Gestalter oder Verwalter? Eigentlich per se sind Sie ja Verwalter und nicht Vollstrecker, aber also Durchführer, Möglichmacher. Inwiefern dürfen Sie überhaupt Gestalter sein? Also der Stadtrat gibt ja die Rahmenbedingungen vor oder die Stadtgesellschaft, in welchen Formaten auch immer. Sind Sie Gestalter oder Verwalter oder verwischen da die Grenzen?
Also ich verstehe die Frage rein logisch. Ich möchte dazu sagen, auch der Verwalter ist immer schon ein Gestalter. Mhm. Und das ist ja das, was wir uns im Kopf meiner Ansicht nach nicht hinreichend klar machen. Natürlich haben wir für den Stadtschreiber Parameter, wofür dieser Preis vergeben wird. Natürlich haben wir für die Förderung Parameter, wonach diese vergeben werden. Und nein, das sind nicht die Gesetzestafeln des Mose, das ist nicht in Stein gehauen. Das sind wirklich lebende Menschen, die darüber entscheiden und die sitzen im Stadtrat, die sitzen im Ausschuss und die sitzen auch in den Interessensvertretungen. Und deshalb, wir waren immer schon Gestalter und deshalb meinte ich vorhin ein wenig lakonisch, Amt 41 würde ich lieber Agentur 41 nennen. Das heißt nicht, dass wir beliebig und willkürlich handeln, aber wir handeln immer schon nach Kriterien und die müssen auch immer neu verhandelt werden.
Sie sagen wir. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer nochmal klar machen. In was für einem Wir denken Sie, wenn Sie über diese Gestaltungsspielräume und Ihre Gestaltungsmacht auch sprechen? Wer ist das Wir? Wer entscheidet mit?
Also das beratende Wir sind auf jeden Fall die 100 Beschäftigten der Kulturdirektion, wo wir zusammensitzen. Und dann gehen wir, also ich momentan, ganz intensiv in den Dialog mit den Akteuren hier vor Ort. Bin lange noch nicht am Ende, nehme mir mindestens eine Stunde, wenn nicht 2-3 Stunden Zeit, lade mich auch überall selber ein, gleich ob es ein Förderverein ist, ein freier Kunst- und Kulturträger, auch den Fraktionen habe ich das Gespräch angeboten und nehme ganz viel Informationen auf. Also das ist erstmal wichtig, die Informationsaufnahme. Und wenn wir dann jetzt, wenn man den größten Gestaltungskreis nimmt, die Kulturkonzeption Erfurt, wenn wir die fortschreiben, müssen wir in Workshops gehen. Und müssen wir in Umfragen gehen und von dort müssen wir weiter verdichten. Insofern ist es ein ganz breiter Dialogprozess. Allerdings immer zielführend dann auf das, was Government ist, also dann letztlich verabschiedet, ermächtigt durch den Ausschuss und durch den Stadtrat. Ne?
Also die Stadträte und die Ausschüsse, die entscheiden, letztlich segnen es ab, die müssen mit eingebunden werden und Stadtgesellschaft natürlich auch. Das ist ja alles nicht homogen, das ist extrem heterogen, das ist ja zerklüftet, da gibt es Interessengruppen, alle ziehen an ihnen oder an allen möglichen Leuten. Es ist ein Gezerre ums Geld, es ist ein Gezerre um Deutungshoheit, was Kunst und Kultur ist. Boah, ist doch wahnsinnig anstrengend. Was ist denn daran schön?
Es ist wahnsinnig anstrengend, ja. Es kann auch eine Energie entwickeln, dass ich persönlich wie auf einem kleinen Schiffchen mir auf einem hohen Wellenberg vorkomme. Muss ich aushalten. Was daran das Schöne ist, ist einfach diese wahnsinnige Brisanz. Also wir erleben es ja, dass wir haben so viele Bewegungen, also gleich ob Friday for Future oder gleich wie man jetzt dazu steht, dass jetzt nochmal durch verschiedene Störungen im öffentlichen Verkehr, in der Kunst auf das Umweltproblem hingewiesen wird. Also wir sind ja politisch alle enorm aufgeladen. Wir haben ja auch alle selber etwas zu Politik und Kultur und der Art und Weise, wie wir denken, dass wir leben wollen, zu sagen. Und also für mich persönlich gibt es da nichts Spannenderes, als in diesem Dialogprozess zu agieren. Und das muss ich tatsächlich dazu sagen, mit meiner Grundüberzeugung, dass die Demokratie unter einer schlechten Gesellschaftsform dann aber eben doch die beste ist, also à la Churchill. Also mit diesem Grundverständnis versuchen zu moderieren und Dinge möglich zu machen und vor allen Dingen für Menschen Dinge möglich zu machen. Also deshalb ist es mir auch so wichtig, mit, ich nenne es mal die nachrückenden Generationen im Dialog zu sein und da auch Möglichkeitsräume zu schaffen. Also das ist anstrengend, ja, das kann einen auch überfordern. Aber es ist verdammt erfüllend.
Und es ist extrem politisch, wie ich finde. Ich würde gerne, morgen werde ich es tun, ich werde es heute nochmal tun und vielleicht am Freitag auch nochmal tun, weil wir dann über Horizonterweiterung reden. Eine schöne Passage aus der Ankündigung vom Kampnagel, einer Kulturfabrik in Hamburg, die ich ganz grandios finde. Und die schreiben, wir passieren ein Nadelöhr der Ereignisse und Katastrophen, die sich auf- und anstauen. Die Lage ist anstrengend und unübersichtlich, aber Vereinfachungen helfen nicht weiter. Wir müssen über einzelne Ereignisse genauso wie die politische Gesamtdynamik reden und brauchen dafür unterschiedliche Perspektiven und dabei kann die Kunst helfen und ich würde ergänzen und natürlich auch die Kultur, weil wie wir leben ist Kultur. Extrem und hochpolitischer, brisanter Prozess im Bau der sozialen Skulptur, das ist wieder das Prickelnde, was Sie meinen?
Nein, weil das war noch nie anders. Also mir ist das, wie es hier jetzt formuliert ist, zu dramatisierend. Also wir waren immer in politischen Umbruchssituationen. Ich weiß familiär, wie es war, dieser Ost-West-Konflikt auch in der Familie, was wie die Presse auch, also wie alt war ich da, 12 Jahre, wenn ich die Welt las, ich mochte sie nicht lesen, weil alles schon irgendwie vorgestanzt, irgendwie nach einer bestimmten Ideologie formuliert war, das meine ich als Jugendlicher schon gespürt zu haben. Das war eine sehr eisige Zeit für mich. Die 90er Jahre, wo ich studiert habe, ich bewege mich auch immer viel so, ja, ich bin nicht nur so in meiner Cloud unterwegs. Also keine Ahnung, wer da war, Lehrer, Ärzte, was weiß ich. Das war eine Umbruchzeit, Hartz IV. Wir wussten alle nicht, ich als Kulturakteur natürlich am allerwenigsten, wie wir ins Berufsleben reinkommen sollen. Wird heute gar nicht mehr erzählt. War also wirklich wirtschaftlich alles andere als angenehm. Jetzt haben wir natürlich die jüngsten Krisen, aber irgendwas ist immer. Also es ist jetzt ein wenig salopp, aber das sehe ich tatsächlich so. Nee, was mich viel mehr interessiert an Kunst und Kultur, ist tatsächlich, dass wir dort, wir reden über Dinge, wo wir in unserer vermeintlich so aufgeklärten Gesellschaft meines Erachtens inzwischen übersehen, wie wenig wir begreifen. Und das ist all das, was Gefühl ist, was Atmosphäre ist. Also Wir meinen alle erklären zu können, wie ein Eiskristall aussieht. Ja gut und schön, aber es hat mir bis heute noch niemand erklärt, was Liebe eigentlich ist, was Hass eigentlich ist. Und das kann uns Kunst und Kultur vorführen. Also nicht nur das natürlich, was wir jetzt bei uns in der Kulturdirektion machen. Das ist genauso faszinierend, am Theater Erfurt zu sehen. Das ist überall dort zu sehen, wo Kunst und Kultur gemacht wird. Und ich glaube, da werden die Menschen abgeholt. Und da wissen sie auch, dass sie sich damit dort einbringen können. Weil in unserer ja vermeintlich so rational organisierten Gesellschaft eben doch ein paar Dinge übrig bleiben, wo wir uns was vormachen. Nein, wir verstehen sie nicht. Wir wissen, sie sind da. Wir wollen sie irgendwie auch begreifen. Wir wollen uns mit ihnen auseinandersetzen. Aber wir können sie irgendwie dann doch nur begrenzt begreifen und brauchen die Auseinandersetzung damit. Die Rituale, die Feste, die Kunstform. Und das ist das, weshalb Kunst und Kultur für mich in einem, aber völlig ahistorischen Sinne so interessant ist. Deshalb hebe ich nicht so vordergründig jetzt auf die jüngsten Katastrophen ab. Die waren immer da. Also ich will sie nicht kleinreden, da will ich nicht missverstanden sein. Gar nicht. Das ist immer, sind immer wieder neue Herausforderungen. Aber die eigentliche Energie rührt für mich aus einer anderen Ecke heraus.
Aus welcher Ecke?
Ja, aus dieser Ecke, dass wir ein sehr aufgeklärtes Gesellschaftsbild haben und dass das nicht so zutreffend ist in unserem gesamten Leben, dass da eben auch noch andere Dinge sind. Die kleinen Rituale, die großen Rituale, die magischen Momente der Liebe, die nervenzerreibenden Momente des Argwohns, der Wut und all sowas. Und das erlebe ich nur im Theater, in der Kunst, auf dem Bild,
oder
in der
Musik. Oder auf der Straße, derzeit ja, auf den genau, Straßen. Genau. Sie haben Ost-West-Konflikt angesprochen. Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Niedersachsen geboren, im Norden von Niedersachsen, südlich von Hamburg.
Und das heißt, Sie haben diesen Ost-West-Konflikt interfamiliär mitbekommen, haben Sie beschrieben?
Ja, ja, ja. Da denke ich immer stärker drüber nach, je älter ich im Grunde werde. Also es hat irgendwie eine ganz triviale geografische Komponente, weil die Mutter meiner Familie aus Suhl kommt und ich eine sehr enge Verbindung zu meiner Großmutter hatte und habe. Und ich irgendwie immer vom Lebens- und Arbeitsort näher an Suhl heranrücke, irgendwie über die Jahre, ganz seltsam. Ich denke
jetzt
aber
müssen auch, Sie nur noch über den Berg.
Genau. Genau, aber ich will hier bleiben. Also es sind ja nur 60 Kilometer und das passt schon. Und nein, der zweite Punkt, das fällt mir tatsächlich, wir hatten es jetzt erst wieder. Wir waren vorletztes Wochenende in Suhl mit der Familie und da meine Eltern, die nun beide über 80 sind und zwar auch noch erweiterte Familie da, so über die Familie gesprochen, wie das früher war, wenn der Onkel so und so zu uns kam und was da auch in der Familie die Fetzen flogen.
Zu uns war es der Westen.
Genau, zu uns im Westen. Was da die Fetzen flogen, das weiß ich noch. Das war ein Geschreie, also unter Tränen. Und das beschäftigt jetzt auch noch die Familie. Und umgekehrt weiß ich, wie eisig das war, wenn wir auf den Ostbesuch gingen. Ne? Und ich habe auch noch so, ja, also war schon diese Grenzübergänge und du saßt in Restaurants und du saßt zwar drin, aber irgendwie waren sie leer und es passierte nichts. Oder wenn wir durch die dunklen Straßen zum Haus der Verwandtschaft hoch mussten, damit nicht mitbekommen wurde.
Gibt es aktive Erinnerungen an Suhl noch, an die Zeit?
Ja, das ist, da gibt es nicht nur Erinnerungen. Ich hatte, wie gesagt, immer habe ich mich schon für Geschichte und Schreiben interessiert und ich habe schon sehr früh angefangen, Familienstammbäume aufzuschreiben und auch Erinnerungsstücke aus der Familie zusammenzusuchen. Und mein Onkel jetzt, der verstorben ist, der eben auch in Suhl aufgewachsen ist, hat mir auch, da habe ich viel nochmal übergeben bekommen. Ich habe eine komplette Kiste mit der Familiengeschichte in Suhl, die auch Teil der Industriegeschichte dort ist. Und das ist schon extrem spannend, ja.
Könnten wir jetzt über Simson und über alles Mögliche reden, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Dieses Schreien, dieses Zetern, dieses Emotionale, ich erlebe das jetzt auch wieder, dass in Freundeskreisen, in Familien genau das passiert, dass es hochemotional ist, dass die Triggerpunkte so, wo man denkt, hä, jetzt, warum geht der jetzt so ab, warum ist das jetzt so hoch, ist nicht wieder eine ähnliche Situation des Umbruchs, der Verunsicherung, könnte man sagen, bietet Chance für Veränderung, aber dennoch ist es hochemotional in diesem Schutzraum Familie. Also der Schutzraum Familie ist im Grunde löchrig oder sehr fragil geworden. Ist das auch Ihr Eindruck?
Da muss ich jetzt tatsächlich länger. Nee, da traue ich mir jetzt keine umfassende Antwort drauf zu. Da würde ich einfach mal passen. Geht das? Carte blanche?
Das geht natürlich, ja. Also ich meine, Sie müssen ja nicht von sich erzählen, aber dennoch spüre ich eine Art Verunsicherung und im Diskurs eine Aufgeladenheit. Also lassen wir allgemein uns über Streitkultur reden. Das ist ja auch, ein kulturelles Werkzeug, sich streiten können, sich verunsichern lassen. Im Diskurs auch mal dieser Aushandlungsprozess, was Kultur Kultur in Erfurt ist, muss man ja auch Dinge aushalten, dass es nicht sofort in Bürgerinnenversammlungen dann losgeht, man sich anschreit, oh, was ihr sagen, die Dinge nebeneinander auszuhalten, diese Ambivalenz auszuhalten, es ist vielleicht etwas allgemeiner, wie es um die Streitkultur in unserer Gesellschaft und vielleicht auch in der Stadtgesellschaft gestellt ist.
Also es gibt ja diesen Begriff des Übergriffigen, auch so ein kleines Modewort, aber der ist für mich immer, den versuche ich immer so als Richtschnur mitzunehmen in Gesprächen. Also von jeder Seite wird die Meinung eingebracht und hat dann erstmal eine Berechtigung, auch im Raum zu stehen. Und um zum Beispiel mal auf, das klingt jetzt ein wenig unspektakulärer, aber weil ich meine nachrückende Generation, auch Kinder und Jugendliche, das beobachte ich immer in Familien oder auch bei Freunden und Freundinnen. Wenn ich mit Kindern rede und ich stelle eine Frage, wir treffen uns nur auf der Straße, Schulkameradin meiner Tochter, und stelle ich ihr eine Frage und dann antwortet sofort die Mutter oder der Vater. Also da fängt es ja schon an. Sag ich, halt mal die Klappe, ich habe dein Kind gefragt. Mach ich aber genauso meiner Schwester, ne? Also ich frag ihren Sohn, sitzen da am Tisch und sie ist ihm schon in die Parade gefahren. Ist jetzt so ein bisschen anekdotisch, aber um auf die Dialogkultur.
Absolut passend, ja. Muss, ja. Wenn die Eltern antworten, das merke ich, wenn Leute, dass sich dann jemand bewirbt beim Praktikum und dann die Mutter oder Vater kommen mit und erklärt das mal alles, ja, furchtbar.
Also ich habe ja den Eindruck, dass diese starken Polarisierungen ja irgendwie aus einem Gefühl von Ohnmacht entstehen. Dass halt Ohnmacht, wie immer, wenn uns irgendetwas bedroht, dann ziehen wir die Kreise um uns enger. Ne? Wir ziehen uns in die letzten Burgmauern zurück und wir brauchen Sicherheit. Und das lässt dann halt irgendwie Ambivalenzen nicht mehr zu. Das würde ja wieder ein bisschen zu dem passen, was Sie irgendwie zumindest irgendwie im Kulturbetrieb ja irgendwie vorhaben, halt die Ermächtigung zu erweitern.
Richtig, richtig. Ich gehe da aber auch immer so grundsätzlich ran, und deshalb steige ich auch so ein bisschen vehement gegen das Statement ein, ja, da sind Krisen und jetzt Kunst und Kultur besonders wichtig, zu sagen, es war noch nie anders. Es ist eine Fiktion und übrigens auch im Grunde eine nicht glückliche Ausgeburt des Wissenschaftsverständnisses des 19. Jahrhunderts, wo es um Objektivität ging, wo es um lineare Geschichtsschreibung ging. Dann ja auch der Verwaltungswissenschaften, also Max Weber, es ging darum, in der Verwaltung die Effizienz zu steigern. Er hat das beschrieben, er hat das untersucht, aber das war sein Begriff. Heutzutage auch großartig von den Soziologen wieder beschrieben und neu eingeordnet.
Das war schon eine ziemlich maschinelle Vorstellung.
Genau, und das hat man uns mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, das ist das, wo wir dran rumlaborieren. Nicht die Vielfalt, sondern die Tatsache, dass wir mit der Erwartung durch unser Leben gehen, es alles müsse irgendwie konsistent und erwartbar und sicher sein. Und das ist ein Trugschluss. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass diese Diskussionen damit entschärft sind, aber ich gehe eben nicht von der Seite ran, dass ich sage, oh, ich muss die Vielfalt rechtfertigen, sondern ich gehe von der Seite ran zu sagen, das war noch nie anders. Das Einzige, was im Leben sicher ist, das ist der Tod.
Hier sind wir ja auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene. Ich würde ja gegen Ende des Interviews, das so langsam in die Nähe rückt, ja vielleicht auch nochmal irgendwie auf die Fragen hinwirken wollen, was das jetzt konkret heißt. Ne? Was kann man jetzt erwarten, was in Erfurt passiert? Möchte aber noch ganz kurz abstrakt bleiben, weil ich mich auch gefragt habe, Handlungstheorie versus Systemtheorie. Jetzt kommen Sie in so eine Kultur, in eine Kulturdirektion dieser Stadt mit dieser Geschichte. Was wollen Sie denn als Einzelner am System ändern? Oder werden Sie irgendwann gefressen? Laden wir Sie in einem Jahr ein und naja, da haben wir ja so bestimmte Vorschriften und da können wir jetzt auch nicht so viel machen. Also die Spielräume sind ja relativ gering.
Komplett ergraut und fertig.
Nee, das werde ich als Einzelner nicht schaffen. Also entweder wir sind im Team stark genug oder ich komme nicht wieder.
Oh. Klare Antwort. Viel kürzer als die Frage.
Ja, stimmt. Also Scheitern ist immer eine Option.
Ich bin großer Schlingensief-Anhänger. Also ich bin hier, um zu bleiben, um das ganz deutlich zu sagen. Nicht, dass ein verkürztes Zitat ein Missverständnis erzeugt. Aber es ist ein offener Weg. Es ist natürlich ein offener Weg. Und wir werden an Punkten scheitern. Ich werde an Punkten scheitern. Wenn dieser Grundansatz, dass wir sehr divers denken und dann aber auch in den Formaten entschieden. Also der ist nicht ohne. Das sage ich jetzt auch schon meinen Kolleginnen und Kollegen. Also irgendwann musst du auch priorisieren. Da stehst du an den Wänden und punktest aus, auf welche Pferde du setzt. Und du musst auch Zielgruppen definieren. Ne? Das müssen wir hinkriegen. Da kommt dann auch Zug rein und Entscheidungsnotwendigkeit. Aber ja, das ist mein Ansatz, mit dem ich hier angetreten bin, in den Bewerbungsgesprächen, in dem, wie wir jetzt hier reden, wie ich in den Netzwerken rede mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das kann ich und ich hoffe, das klappt.
Wie streitet sich ein Christian Horn? Also wenn es jetzt wirklich dann mal in Konfliktsituationen geht, was ist jetzt Ihre Strategie, um nicht auszutreten? ticken, nicht cholerisch zu werden, nicht den Erklärbär zu spielen.
Nicht übergriffig zu sein.
Nicht übergriffig zu sein, ja. Ne, danke. Ja. Und dann auch die Macht nicht auszuspielen, ja, die sie möglicherweise haben oder auch nicht haben. Mhm. Was sind ihre Strategien, mhm, den ersten Affekten und mhm, was ihnen aus ihnen rausbricht, dann dem nicht sofort nachzugehen? Ja. Durchatmen, erstmal was anzünden.
Also wenn es jetzt wirklich die Hardcore-Variante wäre, dann müsste ich aus dem Raum raus und sagen, bleib mal ganz ruhig und atme durch. Hatte ich so noch nicht, zum Glück. Ja. Aber ich will sagen, dann müsste ich wirklich physisch reagieren, dann hilft auch kein Reden oder Agieren, dann müsste ich mich erstmal aus dem Spiel nehmen. Hm. Bei allem anderen ist tatsächlich diese Grenzlinie für mich, deine Tanzfläche ist deine Tanzfläche und meine Tanzfläche ist meine Tanzfläche. Mhm. Und ich hatte so einen Moment vor wenigen Tagen, wo ein wirklich unheimlich engagierter Kulturakteur, den ich noch gar nicht kannte, wo ich ihm begegnete und Hallo sagte. Und er mir dann sehr schnell sagte, hör zu, du hast gar nicht die Erfahrung, die ich habe. Da habe ich gesagt, stopp. Da ging es ums Soziale. Da muss ich mich gar nicht rechtfertigen, da muss ich gar nicht sagen, wo meine Erfahrungshorizonte und Aktivitäten liegen. Ich habe nur gesagt, das, was Sie betreiben, ist Ihres und das, was ich betreibe und ich erlebt habe, ist meines. Wertschätzender Dialog ist mir sehr wichtig und ich habe dazu gesetzt, er ist mir auch in dem gesamten Amt sehr wichtig als Gesprächsmodus. Ich glaube, diese Person hat gespürt, dass ich sie im Grunde sehr mag. Das macht es manchmal nämlich einfacher. Man kloppt so ein bisschen aneinander ran. Aber das war schon impulsiv. Und wenn wir jetzt in einem politischen Kontext gewesen wären, in einem Ausschuss oder so, dann hätte man so sicherlich nicht reden können. Aber da bin ich da mal sehr straight auch, habe ich den Ball zurückgespielt.
Also das können Sie dann auch schon mal Kontra geben und sich streiten?
Ich habe, wenn es um Regeln geht, also wir haben ja auch im öffentlichen Dienst bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, bin ich sehr klar und deutlich und kann auch Dinge sehr, sehr klar einfordern, ja.
Jetzt wird's konkret. Jetzt kommt die Butter zu den Fischen. Was liegt auf Ihrem Schreibtisch? Was kann jetzt sozusagen irgendwie ein kulturinteressierter Mensch aus der Stadt, überhaupt Bürgerinnen und Bürger der Stadt, erwarten? Was wird demnächst denn tatsächlich gestaltet? Was sind die Projekte?
Also eine Sache ist ja schon längst im Schwange in Erfurt, das ist die Museumskonzeption. Wir müssen vor allen Dingen das Stadtgeschichtliche Museum und das Museum für thüringische Volkskunde neu denken, neu aufstellen. Die Idee ist ja, das zu einem kulturgeschichtlichen Museum zusammenzuführen. Die Idee ist schon vor meiner Zeit existent gewesen. Ich finde sie sehr plausibel. Ich betreibe sie aktiv weiter. Das ist ein Riesenprozess. Da bringen wir jetzt in den nächsten Januarausschuss Bildung und Kultur einen Fahrplan zur Abstimmung ein. Und der zweite ganz wesentliche Schritt ist einfach die digitale Außenkommunikation. Wir haben für viele Museen ja noch nicht mal einen anständigen Internetauftritt. Von der App noch gar nicht zu reden. Da gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert. Und da müssen wir zusehen, dass wir das Geld dafür auftreiben. Also digital müssen wir mit all dem, was hier in Erfurt stattfindet, deutlich sichtbarer werden.
Da haben wir es doch wieder, das liebe Geld. Wer schiebt Ihnen denn dann möglicherweise einen Riegel vor? Können wir nicht bezahlen?
Also mein Grundansatz, und mit dem bin ich immer tatsächlich gut gefahren, ist, dass für gute Geschichten, gute Konzepte auch viel Überzeugungskraft dann gegeben ist und auch Geld häufig zu finden ist. Aber am Anfang stehen die guten Geschichten und die Konzepte. Und wir müssen jetzt mit dieser Museumskonzeption natürlich was Gutes vorlegen. Da sage ich weniger Stein und ja, mehr multidimensionaler Auftritt. Übrigens dann aber auch bisschen in räumliche Ausstattung. Also wir stehen hier in einem Studio. In einem durchschnittlichen Museum ist bisher kein Studio vorhanden. Wir brauchen aber derartige Dinge. Nicht nur für die Social Media, sondern auch zum Beispiel für Zeitzeugenauftritte. Also das könnte man an vielen konkreten Punkten noch weiter ausdifferenzieren. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Und wir müssen für den Internetauftritt sicherlich auch Geld einwerben. Also das sind die ersten prioritären Baustellen.
Jetzt haben wir ihn dermaßen ausgequetscht, eigentlich ein bisschen unfair von unserer Seite, jemand, der gerade neu angefangen hat, so in die Mangel zu nehmen, möchten uns mal dafür entschuldigen, aber und hoffen, dass sie wiederkommen, vielleicht auch zu einem Gesprächsformat, denn das kann ja noch ein Ort sein, wo man sich streitet über Kultur mit Akteurinnen und Akteuren, das hier weiterzuführen. Das war
resist das Mikro gar nicht an. Es geht ja irgendwie um Räume, ne? Und das ist ja auch eine Rolle, die Radio Frei durchaus ja irgendwie auch spielen kann, Räume für Öffentlichkeit, für Dialog irgendwie auch zur Verfügung zu stellen.
Dann herzlich willkommen in Erfurt. Ich wünsche, oder wir wünschen Ihnen viel Kraft, viel Energie und ja, Durchsetzungsvermögen ist immer so ein schwieriges Wort. Also man kann, dass man zumindest durchkommt, gehört wird, dass Ihre Ideen gehört werden und dass der Dialog gelingt. Viel Freude in Erfurt.
Ja, ich danke Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Bei uns im Studio war zu Gast Christian Horn, der neue Kulturdirektor seit September der Stadt Erfurt.